Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde hier in Öschelbronn, wie geht es Ihnen? Manche lachen mich an, schön. Überraschend, diese Frage. Diese Frage wird uns ja öfters gestellt, mit mehr oder weniger echtem Interesse an unserem Ergehen. Und wir antworten oft auch ausweichend darauf. Danke, ganz gut. So einigermaßen, könnte besser sein oder es muss. Und manchmal sage ich, wollen Sie es wirklich wissen, dann dauert es länger. Wie oft haben wir auf diese Frage schon ganz ehrlich geantwortet? Was würden Sie aber von einem halten, der auf die Frage, wie geht's denn, antworten würde, danke schlecht, Gott sei Dank? Bei solch einer Antwort würden wir überlegen, wie wir uns da verhalten sollten. Ich denke mir, der Apostel Paulus würde auf solch eine Antwort von uns sagen, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, wie unverdient und ungeahnt gut ihr dran seid. Und dann würde er uns den heutigen Predigttext in die Hand geben und wir würden ihn lesen. Er stammt aus dem Römerbrief des Paulus, Römer 5, 1 bis 5. Es ist ein ganz kurzer Text. Ich habe ihn mal abgestoppt beim Lesen. Es ist etwas mehr als eine Minute, aber ein so komprimierter Text, dass ich ihn nachher noch einmal vorlesen werde, nach ein paar Ausführungen. Da schreibt der Apostel Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Soweit dieses Wort vom Apostel Paulus. Der Herr schenke uns die Möglichkeit, wenigstens zu erahnen, was in diesem dichten Text uns gesagt ist. Amen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche Schlüsselwörter, welche Stichwörter sind Ihnen hängen geblieben? Traut sich jemand, was zu sagen? Wie bitte?
Geduld.
Geduld und Hoffnung, ja. Hoffnung auf Gott, ja. Ich habe mich auch lang mit diesem Text beschäftigt. Er hat mich die ganze Woche begleitet. Ich will zunächst mal ein paar Dinge über den Apostel Paulus sagen, um den Hintergrund zu verstehen. Alle Briefe, die wir von Paulus lesen können, sind Briefe an die Gemeinden, die er selbst gegründet hat. In denen erkundigt er sich um das Wohlergehen dieser Gemeinden und nimmt Stellung zu den Problemen, die dort aufgetreten sind. Nur ein Text ist davon aus, nur ein Brief ist ausgenommen. Paulus schreibt ihn an die schon existierende Gemeinde in Rom. Die wurde nicht von ihm gegründet. Da ist wohl in die große Stadt von allen Seiten her sind auch Christen gekommen und haben dort wohl auch eine Gemeinde gegründet. Das ist der Römerbrief. Und den hat er geschrieben, sozusagen als ein Empfehlungsschreiben und Erklärung seiner Theologie. Es ist sein längster und größter und vielleicht auch schwierigster Brief. Und immer, wenn es um Grundaussagen des Glaubens geht, wenn die Frage nach dem gnädigen Gott die Menschen beschäftigte oder wenn es um die Frage zwischen Verhältnis zum Staat und Christen ging, dann zieht die Christenheit den Römerbrief zu Rate. Und im Hinblick auf das nächstjährige große Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation, möchte ich noch erwähnen, dass der Augustinermönch Martin Luther 1515, 1516 eine Römerbriefvorlesung hielt für seine Studenten und seine Erkenntnis von der Gerechtigkeit Gottes formulierte er vor 500 Jahren als eine heilbringende Tat Gottes an uns Menschen durch seinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Diese Erkenntnis löste die Reformation aus. Nicht gerecht werden wir durch eigene Werke und Anstrengung, sondern allein durch die Gnade Gottes und durch den Glauben an Jesus Christus. Klar ist für mich, wenn ich diesen Brief, als ich diesen Brief gelesen habe, habe ich gedacht, hier schreibt einer, der nicht verzweifelt und unterdrückt ist und nicht mehr aus noch ein weiß. Das ist eine klare, deutliche Aussage auf die Säulen des Christentums. Hier schreibt einer in großer Glaubensgewissheit und er macht uns damit auch im Grund etwas vor, wie es sein kann mit dem christlichen Glauben. In der Tat, der Apostel Paulus, der wird gerne als Superchrist dargestellt. Das ist der mit dem großen Glauben, der für die frühe Missionierung in der damaligen Welt verantwortlich ist. Aber diese Beschreibung trifft nur einen Teil des Apostels Paulus. Das wäre verzerrt, ihn so darzustellen, denn hier spricht einer, der Bedrängnis, Angst und Sorgen kennt. Hier spricht einer, der nicht selten von Depressionen und Glaubenszweifeln geplagt war, also bei allem kein Superchrist in Anführungszeichen. Einmal hat er im Römerbrief geschrieben, ich will das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. In meinem Inneren stimme ich den biblischen Geboten freudig zu, aber in meinem Alltag klappt das nicht. Da kämpft ein anderes Gesetz in mir. Und er sagt dann, das, was da gegen mich kämpft, das empfindet er als den Zwiespalt der Sünde. Das, was er jetzt da in unserem Text geschrieben hat, das ist einer, der in seiner Schwäche und Verzweiflung Gottes Hoffnung für sein Leben gefunden hat. Und jetzt lese ich Ihnen das nochmal vor. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Nachdem ich am Anfang der letzten Woche diesen Text gelesen habe, fielen mir gleich zwei Lieder aus unserem Gesangbuch ein. Lieblingslieder von mir, bei denen aber ich immer wieder meine Frage auch habe, ob wir das glauben, was wir da singen. Das erste Lied ist Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Bei den Worten Grund ewiger Freude frage ich mich, ob das Kommen von Jesus in unserem sogenannten christlichen Abendland noch immer ein Grund ewiger Freude ist. Sicher bei vielen, aber andere kennen es vielleicht nicht mehr. Und es fragen sich auch ernsthaft Christen, die stark vom Leben gebeutelt sind, ob sie das denn durchhalten können. Immer sogar ewig Freude darüber zu empfinden, bei allem, was sie gerade durchmachen. Und das andere Lied ist, in dir ist Freude in allem Leide. Dann müssen wir vielleicht manchmal passen. Wer bringt es denn fertig, dem Abschied von lieben Menschen bei schwerer Krankheit, bei lebenslanger Behinderung, bei schweren Depressionen, schlimmem Unglück und manchem anderen, was uns auferlegt wird, Freude abzugewinnen? Bei uns sieht es doch eher so aus. Leiden, Krankheit, Tod fliehen wir doch alle. Dass Leiden einen Sinn haben könnte, scheint in unserem Wohlstandsdenken unbegreiflich geworden zu sein. Macht uns Leiden geduldig? Stimmt es, dass Leiden befreiende Wirkung haben kann, wie das Paulus sagt? Viele von uns haben schwere Zeiten schon erlebt, das weiß ich. Vielleicht kann uns aber eine Leidenszeit doch auf Wesentliches hinweisen und eine Lebenshaltung bewirken, die weggeht vom Haben zum Sein, die alles unterbricht, was normal im Alltag immer so läuft und uns nachdenken lässt über den Sinn des Lebens. Und vielleicht bekommen wir da auch eine Art Gelassenheit geschenkt. Und vielleicht kommt aus dieser Gelassenheit auch die Hoffnung. Ich will jetzt einzelne Schlüsselwörter dieses Textes nehmen und mit Paulus ins Gespräch kommen. Frieden mit Gott sollen wir haben, Paulus. Lieber Paulus, wir sehen und spüren nichts davon, weder wenn wir in die Völkerwelt blicken, noch auch wenn wir die Christenheit ansehen. Und auch in unserem Innern ist oft kein Friede, sondern unruhig ist unser Herz. Hoffnung nennst du, Paulus. Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Dieser Herrlichkeit sollen wir uns rühmen und voller Erwartung erhobenen Hauptes und in der Vorfreude dieser Zukunft entgegenleben. Ich muss dir sagen, lieber Paulus, die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit spielt bei unseren Zeitgenossen eine kleinere Rolle. Hoffnung, ja, die hätten wir gerne, auf eine bessere Zukunft hier in dieser irdischen Welt noch, im Privaten, im Gesellschaftlichen. Paulus, schau doch mal unsere derzeitige Situation an. Nicht Hoffnung liegt in der Luft, sondern das Empfinden von Resignation, Angst und Sorge machen sich breit. Gefährdung, das Gefühl der Gefährdung liegt in der Luft. Und die Hoffnungen der Menschen sind sehr unterschiedlich und widersprechen sich zum Teil gewaltig in dieser Situation. Das sind die Tausenden von Aleppo, die stehen bereit, aufbruchbereit, mit dem Mut der Verzweiflung an der türkischen Mittelmeerküste. Sie hoffen auf Europa. Ist das die Bewährung, die sie das Hoffen lehrt und ihr Leid, dass sie standhaft bleiben und diese gefährliche Flucht wagen? Das sind wiederum Tausende unter uns, auch bei uns in Deutschland, aber auch in Europa, die rufen nach einer bewaffneten Festung Europa, nach Stopp, nach Abgrenzung. Sie sehen ihre Bewährung in der Abgrenzung, in der Zurückweisung und setzen da ihre Hoffnung drauf. Vorhin, als ich nach Öschelbrunn reingefahren bin am Kreisel, habe ich an dem gemauerten Kreisel auf gelb gesprüht gesehen, Grenzen zu. Darauf setzen viele ihre Hoffnung. Und ich kann sie auch zum Teil verstehen. Geleitet aus der Angst vor Überfremdung, vor Werteverlust. Ihre Hoffnung liegt in der Abgrenzung und Abschottung. Und dann sind da wiederum Tausende in unserer Bevölkerung, die leiden an der Hetze und an dem Hass, der oft jetzt zu spüren ist, an der aufgeheizten Stimmung. Die leiden an fehlender Organisation und fehlendem Personal. Die leiden am Mangel an Menschlichkeit. Ihre Bewährung zeigt sich darin, dass sie dieser Situation standhalten, dass sie mit anpacken nach ihren Kräften und Fähigkeiten in Deutschkursen, in Begegnungsmöglichkeiten, in Gastfreundschaft, in freundlicher Zuwendung und ihre Hoffnung darauf setzen, dass sie etwas dazu beitragen können. So sieht die Situation bei uns aus, lieber Paulus. Und wir ahnen und spüren, dass wir gerade etwas Historisches erleben. Bei uns in Deutschland und in Europa. Unsere Gedanken machen uns manchmal einen Streich. Wir sehen nicht real und vernünftig die Fakten, die da liegen, sondern die Gedanken, die beschäftigen sich damit, was kommt da alles auf uns zu, und Befürchtungen werden groß. Ja, lieber Paulus, und da sagst du, wir sollen uns der Bedrängnis rühmen. Wir reiben uns an deinem Wort heute Morgen. Aber ich muss sagen, es ist gut, dass du uns mit deinem Wort die Säulen und die Grundfesten unseres christlichen Glaubens ins Gedächtnis rufst. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Und wir dürfen Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast uns unsere Augen geöffnet, die so blind waren für die Wohltaten Gottes. Und du hast uns zumindest ahnen lassen, wie gut wir dran sind, wie unverdient freundlich wir um Christi willen von Gott angesehen werden, der uns die Liebe ins Herz gepflanzt hat, die wir weitergeben dürfen, schon jetzt in diesem Leben und auch einmal in der Ewigkeit, wenn wir mit unserem ganzen Leben vor Gott stehen. Wir sind in der Passionszeit. Ich habe jetzt gerade geschaut, ob ihr Paramente habt. Was haben das? Ah ja, lila. Die Farbe lila für die Passionszeit. Wir sind in der Passionszeit. Deswegen will ich uns nochmal in Erinnerung rufen, das Leben und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt im 5. Vers, Gottes Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Später schreibt er, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe Gottes haben wir erst richtig kennengelernt durch Jesus Christus. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In ihm, in Jesu Liebe zu uns, erkennen wir die Liebe des Vaters. Und deswegen möchte ich Sie jetzt einladen, mit mir in das Reich seiner Liebe zu gehen und sehen, wie seine Liebe aussieht. Die Liebe, diese Liebe, die Jesus lebt, hat keinen Ort, wo sie ihr Haupt hinlegen kann. Diese Liebe ist unterwegs auf den Wegen der Menschen und zu den Menschen. Den Menschen verspricht sie, malt mit Worten davon, den Himmel verspricht sie, malt mit Worten Bilder davon und sie steht doch mit beiden Beinen im Leben. Wunder gelingen ihr. Einer kommt auf die Beine, einem anderen gehen die Augen auf, ein Stummer vermag zu reden. Das bewirkt diese Liebe. Aber sie bläht sich deswegen nicht auf. Sie macht nicht groß Worte von sich. Manchmal sind es sogar sehr wenig Worte. Einmal schreibt sie bloß in den Sand, als einer Ehebrecherin der Prozess gemacht werden soll. Und bevor die ersten Steine fliegen, mischt sich diese Liebe ein, stellt sich dazwischen, fängt die Steine mit den Worten ab, wer unter euch ohne Sünde ist, und kein Stein wird geworfen. Diese Liebe ist nicht berechnend, ist nicht machtbewusst, aber sie hält sich auch nicht heraus. Sie sagt deutliche Worte. Sie setzt sich der Macht aus und verzichtet konsequent auf Gewalt. Und am Ende reitet diese Liebe auf einem Esel über ausgebreitete Kleider. Sie wird verhöhnt und geschlagen und sie lässt sich festnageln. Sie ist, wie sie ist, und sie wird dafür aufs Kreuz gelegt. Ja, diese Liebe ist wirklich unvorstellbar, unglaublich. Und es geht weiter. Sie bleibt nicht mal an dem Ort, an dem man sie begraben hat. Sie steht auf. Sie lebt in einem neuen Leben. Sie geht schon mal voraus, aber sie hängt uns auch dann nicht ab. Sie bleibt mit uns unterwegs. Nicht, weil wir so lieb sind, sondern weil wir die um jeden Preis und trotz allem die Geliebten sind. Das war mein Rückblick oder mein Blick auf das Leben und Sterben und Auferstehen Jesu, die Liebe Gottes in Person. Das meint der Satz, Gott ist die Liebe. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist konzentriert die Botschaft des Neuen Testamentes. Da heute der Posaunenchor unter uns ist, möchte ich an dieser Stelle den Posaunenchor bitten, ein kurzes Stück uns zu spielen. Vielleicht können Sie Ihren Gedanken nachgehen und dann kommt noch ein kurzer Schluss meiner Predigt.
Thank you.
Danke. Ja, lieber Paulus, was sagst du nun zum Schluss, nachdem wir dir heute unsere Lage beschrieben haben? Ich habe ihn natürlich nicht fragen können, aber ich habe nochmal den Text aufgenommen, den er uns in dem Predigttext gegeben hat. Vielleicht würde er Folgendes sagen: Die Liebe ist in eure Herzen ausgegossen. Lasst sie da nicht schlummern, gar einschlafen. Gebt dieser Liebe Nahrung und nehmt euch Zeit für sie. Zum Beispiel, lasst euch einladen in die Gemeinschaft der Gottesdienste. Nehmt euch Zeit für das Lesen der Bibel oder für die Losungen. Füttert euren Glauben für Zeiten, wo Zweifel kommen, dass ihr eine Grundlage habt. Und dann wünsche ich euch, dass ihr in dieser Beschäftigung, in der Gemeinschaft oder allein, dass diese Liebe euch durchs Neue durchströmt, euch belebt in eurem Reden und Handeln und dass ihr einen inneren Frieden erlebt, den Gott euch schenkt. Dennoch, ihr werdet merken, wie das auch später euer Martin Luther gesagt hat, ihr werdet immer etwas mal wieder tun, was ihr eigentlich nicht tun wollt. Euer Martin Luther hat gesagt, wir sind allzumal Sünder. Aber er hat ein Aber dazu gesagt und hat gesagt, aber geliebte Sünder. Und zum Schluss würde er mit seinem Abschiedsgruß und seinem Segenswunsch uns sagen, den hat er öfters unter seine Briefe geschrieben, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen, Gedanken und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. So sei es. Amen.